Wir haben ein neues Jahr gestartet. Ich denke, das hast du auch gemerkt, oder? Und wenn man so in ein neues Jahr startet, ist ja oft auch der Moment, um zurückzuschauen auf das letzte Jahr. Und ich habe durch das die Zeitungen auch ein bisschen verfolgt und viele Promis haben gesagt, das Jahr 2020 ist doch ein Jahr zum Vergessen. Hoffentlich ist es möglichst schnell vorbei. Hoffentlich müssen wir möglichst nie mehr daran zurückdenken. Ich habe Karin gefragt, ob sie sich etwas zusammenschneiden würde, wie wir das Jahr 2020 erlebt haben im ISF Luzern. Es war für uns auch kein einfaches Jahr, aber es war ganz sicher auch keins zum Vergessen, sondern eins, das uns auch mega bereichert hat. Und Karin hat für uns einen Jahresrückblick zusammengestellt. Liebes ISF Luzern. Wir sind in dieser Serie Hashtag Jesus.
Guten Morgen miteinander.
Es funktioniert.
Ich habe eine mega Sehnsucht danach.
Was ist denn passiert? Das Überraschungspäckchen. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam.
Aber es ist recht anders, als ich gedacht habe.
Aus dem schönen Altdorf mit dem wunderschönen Gitschen im Hintergrund.
I raise a hallelujah. Ich vertraue dir.
Ich kann nicht ganz, aber ehrlich wäre es ein Tauben.
Danke vielmals.
Danke vielmals. Das war ein ganz kurzer Zusammenschnitt vom Jahr 2020. Es hat angefangen mit der 10-Jahres-Feier, wo wir 10 Jahre ISF Luzern miteinander feiern durften. Mega schön, dass wir hier zusammenstehen, zusammen unterwegs sind und schön zu sehen, was Gott alles entwickelt hat mit uns zusammen in dieser Zeit. Dann ist der Lockdown gekommen, magst du dich vermutlich erinnern. Wir haben es versucht mit Videogottesdienst und haben uns das Stück für Stück gesteigert auch in dem. Dann haben wir einen Monat Bauernhof-Celebrations machen. Das war auch eine mega, mega schöne Zeit. Dann für eine kurze Zeit normal. So wie in den guten alten Zeiten. Und dann ist das relativ schnell gekommen mit den 50er-Settings. Und parallel dazu haben wir gesagt, hey, lass uns auch investieren in Livestream, damit die Leute, die nicht in die Celebration kommen zur Zeit, dass sie zu Hause up-to-date bleiben können. Oder auch, dass man unter der Woche einen Video-Podcast schauen kann. Haben wir das Herbstcamp noch gehabt, auch das war ein Highlight, gerade so zu der Zeit, wo wir noch dürfen. Gerade während dem Herbstcamp ist in Italien plötzlich Maskenpflicht eingeführt worden. Plötzlich von einem Tag auf den anderen sind wir alle mit Masken rumgelaufen. Und dann sind wir zurückgekommen und haben dann auch noch eine ganz schöne Weihnachts-Celebration gehabt, Ende Jahr. Also, wir haben ein schönes Jahr gehabt, 2020, und wir gehen ins Jahr 2021. Und wenn du letzten Sonntag schon da warst oder den Livestream geschaut hast, dann hast du mitbekommen, unser Jahresmotto wird sein, jetzt erst recht. Und letzten Sonntag haben wir angefangen mit dem Thema, jetzt erst recht, triff eine Entscheidung. Weil ich glaube, jetzt erst recht in erster Linie etwas damit zu, dass du eine Entscheidung triffst, ich lasse mich nicht einnehmen von einem Spirit um mich herum. Viele von uns sind umgeben mit einem Spirit von Angst. Um uns herum wird viel Angst kommuniziert. Vielleicht mit einem Spirit also von Depression oder Isolation oder Resignation. Man geht vielleicht auch nicht mehr so unter die Leute. Also ihr ja schon, ihr seid ja da. Und das ist so ein Spirit, der kann uns einnehmen. Und als Nachfolger von Jesus können wir immer wieder sagen, jetzt erst recht. Gerade dort, wo es dunkel ist, ich habe letzten Sonntag eine Taschenlampe mitgenommen, weil die Taschenlampe die leuchtet nur dann, wenn es dunkel ist. Also die leuchtet schon, wenn es hell ist, aber wir nehmen es nicht wahr. Ich habe noch nie jemanden gesehen, irgendein Geldstück suchen am helllichten Tag mit einer Taschenlampe. Aber wie dunkler es wird um uns herum, umso heller leuchtet unser Licht. Und das ist eine Chance für uns als Christen, den Unterschied zu machen, jetzt erst recht. Und die nächsten 5 oder 6 Wochen wenn wir dich mitnehmen und dir immer wieder so einen Schlüssel mehr geben, wie können wir das Leben als Kirche, das jetzt erst recht. Und heute ist das Thema jetzt erst recht Vertrauen. Ich will letzte 2 Wochen hatte ich Ferien gehabt, bin die Heime gsi meist mit der Familie und ich habe so ein bisschen erlebt, dass meine Seele langsam wieder meinen Körper eingeholt hat. Weil ich das kennt, ich habe viel gearbeitet letztes Jahr, es war extrem eine geschäftige Zeit gewesen. Und dann habe ich gemerkt, es kommt die Seele langsam nach und holt meinen Körper wieder ein, oder? Und was ich festgestellt habe in dieser Reflexion ist, dass ich eigentlich nach wie vor erstaunlich viel Mühe habe, einfach zu vertrauen in die simplen Sachen. einfach zu vertrauen. Mit einem Pastor geredet, eine grosse Kirche. Und der hat wegen Corona wahrscheinlich einfach im letzten Jahr einen massiven Spenderrückgang. Und dann schaut er mich so an und sagt, aber weißt du, was macht mich mega ruhig? Gott ist mein Versorger, er treibt mich durch, ich bin mega ruhig. Das ist eine volle biblische Wahrheit. Aber als er mir das gesehen hat, mich das getroffen, weil ich gemerkt, ich bin nicht so ruhig. Der kann das so nehmen. Der sagt, hey, Gott ist mein Versorger, Yahweh Jireh. Das ist der hebräische Name von Gott versorgt. Gott hat immer wieder versorgt, durch das ganze Alte Testament, durch das Neue Testament. Hey, easy, Spenderrückgang, ja, aber Gott versorgt. Und ich habe gemerkt, hey, ich bettle manchmal ein mit dem Vertrauen. Einfach Gott vertrauen. Es kommt mit meinen Kindern gut, es kommt mit meiner Kirche gut oder mit unserer Kirche gut, mit meinem Umfeld gut. Es ist gar nicht immer so einfach, einfach zu vertrauen. Und darum habe ich das Thema gewählt, jetzt erst recht vertrauen, weil ich glaube, wenn wir von innen aus so ein Urvertrauen entwickeln können, dann wird das Mensch um uns herum sehen und werden merken, hey, die fängt nicht an zu hyperen, die sind in Ruhe, die sind relaxed, die strahlen den Frieden auf und das ist auch attraktiv, weil das ist etwas, was die Welt sucht in der heutigen Zeit. Ich möchte mit dir einen Mann anschauen aus dem Alten Testament und ich kann mir vorstellen, dass du durch rechte Schwierigkeiten durchgehst, vielleicht auch gerade wegen Corona oder auch sonst. Aber ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, ich hoffe, du nimmst es jetzt nicht übel, dass der Mann, den wir jetzt anschauen, noch deutlich eine grössere Herausforderung hatte in Bezug auf sein Vertrauen, als wir alle hier drinnen. Wenn du das nicht glaubst, ich nehme dich jetzt mit in seine Geschichte. Es geht um einen König aus dem Alten Testament. Sein Name ist Hiskia. Es heisst im 2. Könige 18, 5 bis 7, Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Er liebte den Herrn und diente ihm. Er hielt sich an alle Gebote, die der Herr einst Mose für Israel gegeben hatte. Darum stand der Herr ihm bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm. Hiskia konnte sich von der Herrschaft des assyrischen Königs befreien. Also was ist denn das für ein Kompliment? Er hat Gott vertraut wie kein König von Juda vor ihm oder nach ihm. Er hat Gott geliebt, er hat ihm gedient, er hat seine Gebote eingehalten. Also wir reden hier von einem guten König, von einem sehr guten König, von einem Vorbild für die kommenden Könige und auch für die vergangenen Könige. Er wird abgehebt von den anderen. Das heisst, er hat ihnen Gott mehr vertraut. Also Vertrauen war seine Stärke. Eine von seinen absoluten Stärken, dem Mann hat Gott vertraut in allen Herausforderungen. Aber jetzt kommt eine Welle von Herausforderungen auf ihn zu, was sein Vertrauen auf eine massivste Probe stellt. Und diese Welle möchte ich mit dir anschauen. Ist noch interessant, soweit ich weiss, die einzige Geschichte, die wir jetzt reingehen, die dreimal überliefert ist im Alten Testament. Wir lesen diese Geschichte in 2. Könige Kapitel 18 und 19. Wir lesen sie in 2. Chronik 32 und im Jesaja 36 und 37. Also die einzige Geschichte, die wir heute anschauen, ist dreimal überliefert von drei verschiedenen Quellen im Alten Testament. Und soweit es bekannt ist, gibt es keine andere Geschichte, die dreimal überliefert ist aus drei Quellen im Alten Testament. Also es ist schon eine Geschichte, die hat es in sich. Und es hat einen Grund, dass sie dreimal überliefert wurde. Und es ist richtig spannend. Es ist ein bisschen Zeitgeschichte, was wir heute machen miteinander. Und wir werden sehen, wie der Mann, der König, der Hiskia in seinem Palast, der treue, vertrauenswürdige Diener Gottes, wie sein Vertrauen brutalst auf die Probe gestellt wird. Wenn wir mal an in 2. Könige 18, 9 bis 11. Im 4. Regierungsjahr Hiskias, dem 7. Regierungsjahr Hoscheas von Israel, das ist der andere Teil vom Reich Israel, das Reich von Israel ist aufgeteilt, zwei Teile, griff Salmanassar, der König von Assyrien, mit seinen Truppen Israel an, umstellte die Stadt Samaria und nahm sie nach dreijähriger Belagerung ein. Im 6. Regierungsjahr Hiskias, dem 9. Regierungsjahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Samaria erobert. Der assyrische König verschleppte die Israeliten nach Assyrien in die Verbannung. Also was ist da passiert? Das Volk Israel ist zweiteilt. 10 Stämme bilden das sogenannte Nordreich. 2 Stämme, Juda und Benjamin, das ist noch der Rest. Das ist dort, wo der Hiskia regiert. Und der König von Assyrien, der hat Israel, also die anderen 10 Teile, Die anderen 10 Stämme hat er komplett erobert. Das Volk Israel hat er aufgelöst und hat es verschleppt. Israel gibt es von dem Moment nicht mehr. Es gibt noch den kleinen Teil von Juda, aber Israel ist aufgelöst und die nächste Staatengründung von Israel findet dann erst 1949 wieder statt. Also es war der Anfang vom Ende. Der eine Teil ist bereits aufgelöst und ich habe dir hier eine Karte mitgenommen. Ich möchte dir einfach mal zeigen, wie das Assyrische Reich gewirkt hat. Du siehst, das Hellgrüne war so etwas früher, oder das Dunkelgrüne ist etwas länger her, und dann das Hellgrüne. Das ist das Assyrische Reich. Und alles in dieser damaligen bekannten Welt, oder ein Großteil, war assyrisch. Und dann siehst du hier Juda und einen gelben Fleck. Seht ihr den gelben Fleck auch? Es hebt sich farblich ein wenig ab. Und das ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist, was nicht den Assyrern gehört hat. Sind nicht bei Juda, bei Jerusalem, der gelbe Fleck. Also versteht ihr, die Bedrohungslage ist schon relativ krass, oder? Also die Assyrer, die haben alles beherrscht. Bis Ägypten, ein Teil der heutigen Türkei, bis ins heutige Saudi-Arabien hinein. Alles rundherum war bereits assyrisch. Was noch übrig geblieben ist, ist der kleine Teil von Juda. Also du gibst mir recht, das ist doch eine massive Bedrohung. Und nachdem der König von Assyrien den anderen Teil von Israel bereits erobert hat, zieht er jetzt Richtung Juda und sagt, so den letzten Teil, den hole ich mir auch noch. Und du siehst, der Hiskia auf seiner Stadtmauer in Jerusalem, der hat jetzt eine einfache Aufgabe gehabt. Er hat gewusst, wir sind die Letzten, das ist in effektiv so das gallische Dörfchen, oder? Die Einzigen, die sich noch erhoben haben, so wie du es kennst vom Asterix und vom Obelix, war noch der Hiskia und sein Jerusalem. Und dann heisst es weiter, das lesen wir jetzt nicht alles, dass er dann auch auf Juda gekommen ist und alle Städte von Juda auch erobert hat. Übrig blieb am Schluss ist noch eine einzige Stadt. Und die einzige weit und breit, die noch nicht im Besitz war von dem assyrischen König, und das ist eben noch die Stadt Jerusalem, wo ich dir ein kleines Miniatur mitgenommen habe, hier, von der Stadtmauer. Und da war der Hiskia, rundum nur Assyrer, so weit du siehst, 200'000 Soldaten, ein riesiges Aufgebot. Die Assyrer, die bereits den ganzen orientalischen Teil erobert haben. Und da ist er und vertraut auf Gott, dass Gott sie irgendwie rettet. Und wenn wir jetzt die Geschichte anschauen von dem Hiskia, werden wir sehen, was Vertrauen kann bewirken in deinem Leben, werdet auch sehen, was es manchmal für Kämpfe gibt, wenn du Gott vertrauen willst, und werdet auch sehen, dass du der Sieger wirst sein, wenn du Gott vertraust. Also gehen wir Schritt für Schritt. Der Hiskia war ein Mann der Tat, und so heisst es in 2. Chronik 32, Vers 5, er hat nicht einfach nur zugeschaut, wie die Assyrer gekommen sind, und hat auch nicht nur irgendwie gebetet oder so, sondern ist auch zur Tat geschritten. Das heisst entschlossen. Ging Hiskia daran, die eingestürzten Stellen der Stadtmauer wieder aufzubauen und ihre Türme zu vergrößern. Außen ließ er eine zweite Mauer um die Stadt ziehen, also eine zweite Stadtmauer gemacht, und verstärkte die Befestigungsanlage in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem. Außerdem ließ er viele Wurfgeschosse und Schilde anfertigen. Also was mir da mal gefällt an dem Hiskia, der macht etwas. Der sagt nicht, oh, die ganze Landkarte ist voll von diesen Assyrern und wir sind noch der kleine gelbe Fleck, das gallische Dorf. Selber dran kommen, blöderweise keiner. Sondern er macht etwas. Und das ist auch gut, in einer Krise dürfen wir aktiv sein. Wir haben es auch versucht, Lockdown, also lass uns Video-Celebrations machen. Dann hat es geheißen, ja, wir dürfen sich wieder treffen, aber lieber noch nicht drinnen. Dann haben wir gesagt, dann lass uns auf dem Bauernhof Gottesdienst machen. Dann haben gewisse Leute gesagt, du, ich komme noch nicht zurück in den Gottesdienst, wir haben noch Angst, lass einen Livestream machen. Es ist immer gut, in einer Krise aktiv zu sein. Aber das alleine schützt dein Innenleben noch nicht. Aber es war mal ein guter Teil. Es heisst dann auch noch, dass er Quellen zugeschüttet hat rundherum, weil er eine unterirdische Bewässerungsanlage gebaut hat, die man bis heute noch durchlaufen kann. Darum konnte er sich erlauben, Quellen zuschütten, dass die Assyrer kein Wasser hatten. Einfach, das sind so seine natürliche Verteidigungsstrategie gewesen. Und gleich merkt man, der Mann, der Hiskia, der bekommt Angst. Und das ist ja kein Wunder, wenn man die Karten noch in Erinnerung hat, wenn alles assyrisch ist und die Assyrer haben den Ruf, sehr brutal zu sein, und du bist das letzte gallische Dörfchen, das noch übrig bleibt, ist ja kein Wunder, bekommst Angst. Und da heisst es, da schickt der König Hiskia einen Boten zu dem assyrischen König, der mit seinem Heer vor Lachis stand und ließ ihm sagen, «Ich gestehe, dass ich nicht recht gehandelt habe. Er hat sich geweigert, Abgaben zu zahlen. Ich bin bereit, dir an Abgaben zu zahlen, was du von mir verlangst, wenn du nur wieder von Juda abziehst. Zieh nur ab, ich zahle dir, was du willst.» Um die geforderte Menge an Gold aufzubringen, ließ er die Goldverkleidung der Türen und Pfosten im Tempel abreißen und übergab sie dem König von Assyrien. Also er hat Angst bekommen. Und das ist ja so etwas von nachvollziehbar, gell? Und er hat gesagt, ich zahle dir die Abgabe, den Tribut, den du willst. Und er war sogar parat, aus dem Tempel raus Sachen zu reissen, Goldverkleidung vom Tempel, um den König zufriedenzustellen. Und das ist so etwas, was auch oft eine schwierige Umstände mit uns macht. Sie machen uns Angst. Sie machen uns Angst, und das ist in sich ja natürlich. Angst wird ja in christlichen Kreisen grundsätzlich oft auch verteufelt. Man sagt zum Teil, Angst ist immer falsch, aber Angst ist nicht immer falsch. Also, dass meine kleinen Kinder vor einer grossen Strasse Angst haben, über die Strasse zu gehen, wenn ganz viele Autos hier und her fahren, das ist keine schlechte Angst. Das ist eine Angst, die sie schützt. Aber die Frage ist, was machst du mit der Angst? Wo führt dich die Angst hin? Nimmt sie dich ein, macht sie dich kaputt oder führt sie dich zu Gott? Wenn man dann weiterlesen, heisst, dass der assyrische König ist dann noch nicht selber auftaucht. Das macht dann später. Er hat einfach mal ein paar Boten geschickt. Und einer davon hat den wunderschönen Namen Rabschake. Und der Rabschake, der kommt dann, zieht dann gegen die Stadtmauer und schreit auf die Stadtmauer rauf, mit zwei anderen von diesen Verbündeten, und zwar bewusst auf Hebräisch, dass alle hören. Der Verwalter von Hiskia fragt, könntest du nicht Aramäisch reden, dass dich das Dorf nicht dass dich die Leute nicht verstehen? Er sagt, nein, ich rede bewusst so, dass es alle verstehen. Und dann stellt er so eine gemeine Frage. Er stellt dem Hiskia folgende Frage. Worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Und manchmal, doch, wenn etwas sich nicht gerade so entwickelt, wie wir uns wünschen, fragen wir uns die Frage, ja, auf was vertrauen wir denn? Verhebt das überhaupt? Also der Bote, der schreit zum Hiskia auf, der da steht und zulässt, schreit, auf was vertraust du eigentlich? Hebt denn das überhaupt? Es gibt Leute in dieser Church, die sind durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Und in dem Moment ist die Frage, ja, auf was vertraust denn du? Auf Gott? Ja, verhebt denn das? Ja, und was ist, wenn es denn nicht verhebt? Es gibt Leute, die haben Krisen unabhängig von Corona. Vielleicht ein Krankheitsfall oder Herausforderung in der Familie oder was auch immer. Und dann kommt so oft die Frage, so, auf was vertraust du? Und die Stimme, die wir hier haben von dem Rabschake, von dem Gesandten vom assyrischen König, könnte auch die Stimme sein vom Teufel, der sagt, hey, lohnt sich das? Auf was vertraust denn du? Bist du sicher, dass das hebt? Und ich habe so gemerkt, so in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind es genau so Fragen ein bisschen in meinem Kopf herumgegangen. Ja, verhebt denn das? Auf was vertraust du? Ist das ein sicheres Fundament? Oder Gott kannst du eben nicht immer so anlängen, gell? Er ist schon da und man hat Erfahrungen gemacht, viel Gute, aber irgendwo so dieses Vertrauen, und ich gemerkt, das ist herausgefordert. Und dann geht es noch weiter, dass dann der Rabschake nicht nur den Hiskia konfrontiert, sondern das Volk, von diesen Jerusalemer, von dieser Stadtbevölkerung, die noch übrig geblieben ist, und sagt, lasst euch von Hiskia nicht täuschen. Der kann euch ja doch nicht helfen. Er vertröstet euch auf den Herrn und behauptet, ganz sicher wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die Stadt erobert. Fallt nicht darauf ein. Ah, das tut mir richtig weh, wenn ich das lese, oder? Da ist der Leiter, der geht mit Vertrauen voran, mit Glauben voran. Er hört die gemeinen Sprüche, kehrt sich um zum Volk und sagt, hey, wir schaffen das, wir vertrauen Gott. Gott hat uns schon immer durchgetragen. Und die Leute denken vielleicht, ja, was ist denn mit Israel, mit dem Rest? Was ist mit all den Ländern rundherum? Die sind alle assyrischer Hand. Was ist mit unserem Brüdervolk? Und all die Zweifel kommen. Und in dem Herz von dem Mann rumort es genau gleich. Weil so Sachen gehen auch an dem Gottesmann, an dem Glaubensheld nicht spurlos vorbei. Dem König, wo Gott vertraut hat, wie keiner vorher und keiner nachher. Auch da gibt es Kämpfe in seinem Herz. Und auch das geht an dem Mann nicht spurlos vorbei. Und Vertrauen ist so etwas Kindliches. Und gleichzeitig haben die Kinder ein bisschen einfacher, oder? Ich merke so, meine dreijährige Tochter Ayana, für die bin ich jetzt einfach ein Star. Und die vertraut mir jetzt bei allem. Gut, jetzt beim Schlitteln letzte Woche sind wir mal geschlitteln, bin ich schnell runtergefahren, hat sie brüllt und gesagt, sie will nicht mit mir kommen. Sie will jetzt mit dem Levin, der Papi, fahre ich schnell. Was übrigens nicht typisch ist für mich, ich bin überhaupt kein Rowdy grundsätzlich. Und darum ist es so ganz untypisch, dass sie dann mit dem Levin schlitteln will. Das ist dann wirklich der Rowdy. Aber anyway, sie vertraut mir grundsätzlich beim Schlitteln nicht mehr, aber bei allen anderen Bereichen. So das kindliche Vertrauen hat sie da, oder? Aber für uns Erwachsene ist es nicht immer so einfach, das Vertrauen aufzubringen. Und der Mann ist da, tröstet sein Volk, spricht Mut zu, sieht 200'000 Soldaten von einem Weltreich um sich herum und sagt, hey, das packen wir. Aber in dem Mann gehen unglaubliche Kämpfe ab. Das Vertrauen, die Sicherheit, das Gewinnen, die Zuversicht auszustrahlen, die Hoffnung auszustrahlen, den Glauben auszustrahlen, das ist der Kampf von einem Leiter. Und dann heisst, er hat eine Reaktion gemacht. 2. Könige 19, 1 und 2. Als König Hiskia das hörte, zerriss auch er seine Kleider und hüllte sich in ein Trauergewand. Dann ging er in den Tempel des Herrn. Den Palastverwalter Eliakim, den Hofsekretär Schebna und einige führende Priester schickte er in Trauergewändern zum Propheten Jesaja, dem Sohn von Amoz. Was ist die Reaktion von Hiskia in diesen schwierigen Stunden? Es ist die Gegenwart Gottes. Es ist Gebet. Es ist der Ort, wo die Sicherheit zurückkommt. Es ist der Ort, wo das Vertrauen wieder wächst. Und ich habe das gemerkt, zum zweiten Teil der Ferien haben wir wieder bewusst davon Zeit nehmen, die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich habe gemerkt, die Sicherheit kommt zurück. Das Vertrauen kommt zurück. Die innere Stärke kommt zurück. Der Paulus schreibt, ich glaube auch an Epheser, bin ich nicht mehr ganz sicher, werdet innerlich stark. Und ich habe gemerkt, in der Gegenwart Gottes kommt die innerliche Stärke. Und die hat Hiskia gebraucht. Er hat seine Kleider zerrissen. Er ist im Tempel. Und dann hat er noch gewusst, es gibt einen starken Propheten, Jesaja, der zu seiner Zeit gewirkt hat. Einer der bekanntesten Propheten vom Alten Testament, der auch das längste Buch geschrieben hat vom Alten Testament, außerhalb der Psalmen. Und er schickt seine Gesandtschaften und sagt, bitte Jesaja, bet für uns und lass auf Gott. In diesen Kämpfen. Und dann kommt das, was ich auch oft erlebt habe. Dann kommt das Vertrauen zurück. Die Sicherheit kommt zurück. Weil dann kommt eine Antwort von Jesaja. Und der Jesaja war ein Mann mit Format. Man wusste, dem Prophet kann man vertrauen. Das ist nicht einfach einer, der den Leuten nach dem Maul redet. Genug oft hat er auch negative Botschaften gebracht. Gerade zum König von Israel, von den anderen 10 Stämmen. Vom Nordreich hat er auch negative Botschaften gebracht. Das ist ein Mann, der sagt, was Gott sagt. Und jetzt kommt eine Antwort. Und diese Antwort gibt dem König, der sein ganzes Volk ermutigt an der Stange hebt, der muss die Beleidigung und Drohungen anhören, wieder die Sicherheit zurück, die er braucht. Als sie Hiskias Botschaft ausgerichtet hatten, gab Jesaja ihnen gleich eine Antwort für den König mit. Das ist schnell gegangen, das finde ich auch schon schön. So spricht der Herr: Hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Lass dich nicht einschüchtern, wenn die Boten des assyrischen Königs über mich lästern. Ich will ihn dazu bringen, dass er seine Truppen von hier abzieht. Er wird ein Gerücht hören und darüber so beunruhigt sein, dass er umgehend in sein Land zurückkehrt. Dort lasse ich ihn durch das Schwert umkommen. Wow! Das ist die Botschaft, die er hören wollte, oder? Diese Botschaft hat am Hiskia wieder Kraft gegeben. Aus der Gegenwart Gottes. Und durch ein prophetisches Wort von einem gesalbten Prophet Gottes kommt die Sicherheit wieder zurück. Und der Hiskia kann das Volk wieder führen mit Mut, mit Zuversicht, mit Elan. Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen von einem Schiffskapitän, von einem so grossen Schiff. Und er hat so einen nachgezogen, so einen Nachwuchskapitän, und hat gesagt, heute bist du der Kapitän. Ich verziehe euch meine Kajüte. Du bist der Kapitän. Der Kapitän hat das Schiff geführt, aber es ist ein mega, mega voller Tag. Es hat mega viele Schiffe rundherum gehabt. Es ist mega viel gelaufen auf dem Meer und der Chefkapitän ist ein bisschen unruhig geworden, weil er damals zu seiner Kajüte rausgeschaut hat. Da wieder Schiff, da wieder Schiff, es läuft zu viel. Hat das mein Nachwuchskapitän im Griff? Dann ist er aufgestanden und ist ins Kontrollzentrum. Und ich habe so ein Bild von dem Kontrollzentrum mitgenommen und habe gemerkt, dort innen ist alles ruhig. Sein Nachwuchskapitän ist seelenruhig, seine Mannschaft ist seelenruhig. Und er hat gesagt, solange es im Kontrollzentrum ruhig ist, wird auch nichts passieren. Wenn dort in Ruhe ist, dann wird auch rundum nichts passieren. Wenn dort Hektik ausbricht, dann kann es auch rundum gefährlich werden. Und er hat gesagt, ich sehe, du hast alles im Griff. Im Kontrollzentrum ist Ruhe. Dann bin ich auch zufrieden in meinem Herz. Dann kann ich wieder zurück in die Kajüte und dir das Schiff weiterhin übergeben. Und das ist so die Frage, wie sieht es aus in deinem Kontrollzentrum? Gerade in Zeiten wie diesen, gerade in schwierigen Phasen. Wie sieht es aus in deinem Kontrollzentrum? Ist dein Innenleben geordnet? Ist dein Innenleben in dieser Ruhe vor Gott? In diesem Vertrauen Gottes? Bist du fähig, wie der Hiskia, in die Infight zu gehen mit Gott? Sein Trauergewand hat er verrissen, ist in den Tempel gegangen, hat eine Belegschaft zum Jesaja geschickt und hat wieder Mut geschafft. Wie sieht dein Innenleben aus, dein Kontrollzentrum? Wir alle, wir haben eine innere Welt und wir haben eine äußere Welt. Die innere Welt können wir beeinflussen, die äußere nur sehr begrenzt. Es gibt schon ein paar Sachen, die du beeinflussen in der äußeren Welt, zum Beispiel dich selber. Weil du kannst beeinflussen, wie putzt deine Wohnung ist. Ein paar Sachen kannst du beeinflussen, aber ganz viel von der äußeren Welt kannst du nicht beeinflussen. Zum Beispiel die Währungsstabilität der Währung in Vietnam kannst du nicht beeinflussen. Behaupte ich jetzt einmal. Gut, ich bin ja nicht sicher, was du noch alles für Geschäft machst hier durch, aber ich nehme es jetzt mal an. Oder? Es gibt ganz viel in der äußeren Welt, das kannst du nicht beeinflussen, aber die innere schon. Und wenn die innere Welt geordnet ist, dein Kontrollraum von deinem Schiff geordnet ist, hat der alte Captain gesagt zum Jüngeren, ich sehe, da ist Ruhe, da ist organisiert, da ist geordnet, dann habe ich auch keine Angst, dass gegen außen etwas passiert. Und Gott sucht Menschen in dieser Zeit, die ein geordnetes Innenleben haben. Ich möchte dir eine kurze Geschichte vorlesen. Oder eigentlich ist es nur ein Zitat von einer Missionarin. Übrigens aus dem Buch, das heisst «Ordne dein Leben», lustigerweise. Ich finde es ein mega, mega starkes Buch. Es ist eine Missionarin, sie heisst Mary Slessor. In Schottland ist die im 20. Jahrhundert, also gerade so Wende. 1920. Jahrhundert, sie ist auf Afrika gegangen und hat dort Menschen betreut, die krank waren. Und so unterwegs im Dschungel hat sie mal neu müssen übernachten. Und dann schreibt sie Folgendes. Ich stellte eigentlich keine allzu hohen Ansprüche mehr an mein Bett. Aber während ich so auf einem Stapel dreckiger Bretter lag, die mit dem Abfall schmutziger Maishülsen bedeckt waren, umgeben von unzähligen Ratten und Insekten, drei Frauen und einem 3 Tage alten Baby, das ist das Einzige, was ich noch nachvollziehen kann von dieser ganzen Geschichte, neben mir und mehr als einem Dutzend Schafe und Ziegen draußen, wunderte ich mich nicht mehr darüber, dass ich kaum schlafen konnte. In meinem Herzen jedoch hatte ich eine durchaus gemütliche und ruhige Nacht. Ich finde, das ist stark, dass ich meine, so willst du jetzt nicht schlafen, oder? Mega dreckig. Überall Abfall, unzählige Ratten und Insekten. Gerade noch 3 Frauen in der Nähe. Die eine geht noch mit einem 3 Tage alten Baby. Rundum gehörst du noch die Schafe und Geissen. Aber du merkst bei dieser Frau, die äußere Welt ist ein Chaos für die Nacht. Aber die innere Welt ist total geordnet. In meinem Herzen jedoch hatte ich eine durchaus gemütliche und ruhige Nacht. Ist dein Innenleben geordnet? Bist du vor Gott, kommst du vor Gott zur Ruhe? Schöpfst du das Vertrauen, wie es der Hiskia macht in dieser Situation? Wenn wir dann weiterlesen, 2. Chronik 32, 6 bis 8, dann lesen wir, dass genau dort wieder Kraft kommt und er wieder hinstehen vor sein Volk. Dann ließ Hiskia das Volk zu einer Versammlung auf dem Platz beim Stadttor rufen, um ihnen Mut auch zuzusprechen. Er sagte, seid mutig und entschlossen. Lasst euch nicht einschüchtern vom assyrischen König und seinem großen Heer. Denn auf unserer Seite steht einer, der viel mächtiger ist als er. Für den König von Assyrien kämpfen nur Menschen, wir aber haben den Herrn, unseren Gott, auf unserer Seite. Er will uns helfen, er will für uns kämpfen. Das Volk vertraute seinem König und fasste neuen Mut. Also merkst du, die Innenwelt aus dieser Beziehung mit Gott im Gebet, Unterstützung vom Prophet Jesaja, hat sein Innenleben wieder geordnet, sein Vertrauen zurück und sofort ist es übergegangen und das Volk ist mitgezogen. Und ich meine, ich will die Karte nochmal einblenden, kann sie nochmal bringen. Ich meine, es ist der geile Fleck. Der geile Fleck, alles andere ist assyrisch. Also es gibt jetzt wirklich nicht besonders viel Anlass. Und jetzt ist ja der Fleck noch kleiner, weil in der Zwischenzeit hat ja Assyrien alles erobert, nur Jerusalem nicht. Also, menschlich gesehen, gibt es keinen Anlass mehr für Optimismus. Aber der Hiskia hat sein Vertrauen wieder gefunden zu Gott, die innere Stärke. Und darum kann er mit Mut hinstehen. Es geht dann weiter. Die Belagerung wird verstärkt. Und der Hiskia kommt wieder in Not. Und dann heisst es im 2. Könige 19, 14 bis 19 ein bekanntes Gebet vom Hiskia. Die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben. Das Schreiben vom König selber. Damals ist es nicht mehr die Botschaft, sondern jetzt kommt der König selber. Der Sanherib hat. Nein, nicht so, wie hat es der geheißen schon wieder? Ja, wir sehen es dann noch, glaube ich. Ja, ganz speziellen Namen. Und übergeben ein Schreiben mit ganzen Haufen Drohungen. Und dann heisst, er las es und ging damit in den Tempel. Siehst du, wieder das gleiche System. Er geht mit seinen Nöten in den Tempel. Ich meine, wahrscheinlich Zeit hat er nicht unbedingt, er hat wahrscheinlich genug viele Leute zum Trösten, genug viel Nahrungsknappheit, was auch immer, genug viele Probleme zu lösen. Aber er weiss, im Moment hat etwas Priorität. Ich muss in den Tempel, ich muss mein Innenleben ordnen, ich muss mein Vertrauen wieder aufbauen. Dort bereitet er den Brief vor dem Herrn aus. So schön, oder? So schön formuliert. Er hat einfach den Brief vor Gott ausbreitet und begann zu beten. O Herr, du Gott Israels, der du über den Cheruben thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt. Himmel und Erde hast du geschaffen. Herr, erhöre mich. Sieh doch, wie schlimm es um uns steht. Höre, wie Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Doch so geheißen. Es ist wahr, Herr, die assyrischen Könige haben die Länder all ihrer Feinde verwüstet. Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen, denn es waren ja keine lebendigen Götter, sondern nur Figuren aus Holz oder Stein von Menschen gemacht. Darum konnten die Assyrer sie verbrennen. Nun bitte ich dich, Herr, unser Gott, rette uns aus der Gewalt des assyrischen Königs. Alle Länder der Erde sollen erkennen, dass du allein der Herr, unser Gott, bist. Was mir da gefällt, ist, der Hiskia beschönigt nichts. Ich habe gemerkt, dass manchmal Christen in Krisen ein bisschen die Eigenschaft haben, Krisen zu beschönigen. Aber es bringt nichts. Du musst das Problem nicht kleiner machen, als es ist. Wichtig ist, dass du Gott dein Problem hineinbetest und weißt, Gott ist grösser als dein Problem. Aber der Hiskia benennt es. Er sagt, die assyrischen Könige haben alle Länder um uns herum verwüstet. Sie haben alle Götter ins Feuer geworfen. Du hast die Karte vorher gesehen. Was sollte uns jetzt noch retten? Du allein, Gott, du allein kannst uns retten. Und wieder kommt eine Antwort von Gott, wieder durch den Prophet Jesaja. Wie schön, wenn wir vollmächtige Propheten um einen herum, wo die Botschaft Gottes bekommen. Dir, Hiskia, gebe ich ein Zeichen, an dem du erkennen kannst, dass ich mein Versprechen halte. In diesem und im nächsten Jahr müsst ihr von dem leben, was auf euren Feldern von alleine nachwächst. Doch im übernächsten Jahr könnt ihr wieder säen und ernten, Weinberge anlegen und ihre Früchte essen, wie früher. Also es heißt, es wird eine Zeit geben, da wird die Zeit vorbei sein. Da wird die Krise vorbei sein. Es wird aber eine Zeit geben, da wird Corona vorbei sein. Wir dürfen wieder normal zusammenkommen, hoffentlich mit einem vollen Saal, Leute ohne Maske, ohne Abstand. Wir dürfen wieder Food and Fellowship machen. Wir dürfen wieder unsere Kinoübung machen. Du darfst wieder an deine Geburtstagspartys Leute einladen. Meine beiden Jungs haben beide während dem Lockdown Geburtstag gehabt. Wir haben vor ein paar Tagen davon gehabt, dass sie eigentlich gar keine Geburtstagsparty machen können. Letztes Jahr haben wir gesagt, hoffentlich wird es dieses Jahr anders. Oder? Es ist die Zeit kommt wieder. Wir haben gesagt, übernächstes Jahr werden wir wieder säen und ernten. Und das hat dem Hiskia wieder Kraft gegeben. Wieder so ein Wort von der Ermutigung, hey, die Rettung ist nahe. Und dann sagt es auch noch, ich sage dir auch, was mit dem assyrischen König geschehen wird. Seine Truppen werden Jerusalem mit keinem Fuß betreten. Er sagt, in diese Mauer kommt kein Fuß. Rundum 200'000, aber in diese Stadt muss er nicht ein Fuß. Sie werden keinen einzigen Pfeil abschießen. Und nicht im Schutz ihrer Schilde gegen die Stadtmauer anstürmen. Nicht einmal einen Belagerungswall werden sie aufschütten. Wow! Der Hiskia ist wieder frisch. Er hat wieder Mut geschöpft. Er hat wieder Vertrauen, weil Gott wird auf uns schauen. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, die Auflösung der ganzen Geschichte. Wie hat jetzt Gott das Problem gelöst? Ich meine, es sind doch immer noch 200'000. Es ist doch immer noch das Weltreich. Sie haben doch alles können erobern bis jetzt und Gott hat es auch zugelassen, dass sie die anderen 10 Stämmen können einnehmen, verschleppen, auflösen. Wie hat Gott eingegriffen? Ich stelle dir jetzt vielleicht spektakulärste Eingreifen vor vom ganzen Alten Testament. 2. Könige 19,35 und 26. Noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da ließ Sanherib zum Aufbruch blasen, zog seine Truppen ab und kehrte nach Assyrien zurück. Er blieb in der Hauptstadt Ninive. Am Ende von all diesen Kämpfen, von dem kleinen gallischen Dorf, das übrig geblieben ist, mit dem Leader Hiskia, der alles investiert hat, um das Vertrauen zu behalten, um den Glauben zu behalten, um im Volk Hoffnung zu geben, steht ein unendlich grosser Sieg. Kein Israelit hat gekämpft. Aber der Engel ist gekommen. Ein Engel hat 185.000 Soldaten gekillt. Das muss brutal gewesen sein. Und der König hat gemerkt, hey, da ist jemand anders am Werk. Er hat wahrscheinlich grössere Gegner schon bezwungen, der assyrische König. Wahrscheinlich grössere Völker. Schon die Vorgeschichte von diesen Völkern in Juda, Jerusalem, Israel ist schlecht. Es hat viele schlechte Könige gegeben voraus und so weiter. Sie waren nicht auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit gewesen, wie zur Zeit von David und Salomo. Und am Hiskia, sein Sohn, der Manasse, war dann die allergrößte Katastrophe von allen jüdischen Königen. Aber zu dem Moment hat Gott eingegriffen. Übernatürlich. Und er hat seinen Engel geschickt. Und das Vertrauen von dem König hat sich gelohnt. Darum sage ich jetzt erst recht Vertrauen. In der finanziellen Angst Vertrauen. In der Angst von der Isolation Vertrauen. In der Angst, dass sich vielleicht das Kind nicht so entwickelt, wie du es dir wünschst, Vertrauen. In der Angst, dass sich in dem Geschäft sich vielleicht etwas entwickelt, einfach Vertrauen. Vertrauen wir auf Gott, dass er einen guten Plan hat und zahlen wir den Preis vom Suchen von seiner Gegenwart, vom Gehen im Tempel, von diesen Schwierigkeiten, einfach Gott hinzulegen. So wie Hiskia hat den Brief genommen, dann einfach Gott hinzulegen. Im Tempel, Gott, schau da, kannst du selber lesen. So ist es. Jetzt erst recht Vertrauen. Vertrauen ist nicht, für mich ist es nicht einfach etwas wie Wasserhahn anlaufen Vertrauen. Sonst ist es verbunden mit Investitionen in eine Beziehung mit Gott, in Suche von der Gegenwart von Gott. Und dann kommt die Sicherheit zurück, dann kommt der Glaube zurück, dann kommt die Zuversicht zurück und dann kommt auch die Kraft zurück, dass wir die Menschen führen können, die Gott uns anvertraut hat. Lass uns doch miteinander aufstehen und beten, dass wir im Jahr 2021 vertrauen können. Jetzt erst recht. Vater im Himmel, du kennst die Umstände von jeder Person, die hier sitzt. Und von jeder Person, die im Livestream schaut, oder später auch den Online-Podcast schaut. Du weißt, wo uns Vertrauen mega herausgefordert ist zur Zeit. Jetzt erst recht im 2021 für mich. Einfach Vertrauen. Jetzt erst recht Vertrauen. Jetzt erst recht glauben, du kommst nicht spät. Du hast eine Rettung parat. Du hast einen Ausweg parat. Das Volk Israel hat so viele Schlachten geschlagen. Aber in dem Moment haben sie keine Schlacht geschlagen. Der Engel hat für sie die Schlacht geschlagen. Hiskia hat die Schlacht geschlagen in seinem Herz voraus. In all diesen Glaubenskämpfen. Und sein ganzes Volk mit ihm. Das hat wie etwas freigesetzt. Und der Todesengel ist gekommen und hat 185.000 Soldaten einfach umgebracht. Und der Sanherib und die assyrische Weltmacht sind abgezogen. Und so danke dir, dass du uns hilfst zu vertrauen in diesem Jahr 2021. Dass du uns hilfst, einen Hiskia-Spirit zu entwickeln. Ja, er hat Angst gehabt. Das habe ich auch. Ja, er hat vielleicht auch gekämpft. Aber ja, er ist gestanden. Er ist in die Gegenwart von Gott und hat seine Probleme vor dir ausbreitet. Und mit dir zusammen hat er siegreich sein. Und du kennst unsere Geschichten. Du kennst unsere Kämpfe. Vielleicht schauen wir ins Jahr 2021 rein mit viel Optimismus. Aber vielleicht hat der eine oder andere auch so 2-3 Felder, wo er sich so Veränderung wünscht, wo er so am Fighten ist, wo er so am Betteln ist. Du kämpfst für uns. Jetzt erst recht ist nicht in erster Linie Aktivismus. Das kann sogar sehr kontraproduktiv sein. Jetzt erst recht für mich in erster Linie entscheiden und vertrauen. Und dann kommt aus diesen gesunden Wurzeln die gesunden Früchte. Ich möchte dir auch vertrauen. Was auch immer kommt noch in diesem Jahr. Wir wissen es ja nicht. Aber hilf mir zu vertrauen. Mir kommt der Mann in Sinn im Neuen Testament, wo, ich glaube, er hat einen Sohn, der von einem Dämon besessen ist und er sagt zu Jesus, bitte heil ihn. Und dann sagt Jesus, glaubst du? Und er sagt, ja, ich will, hilf mir im Unglauben. Und Jesus heilt. Er sagt, oh, ich habe Unglauben gehört. Und da gibt es keine Heilung heute. Er hat Transparenz gehört. Ein Mann mit einem Herz, der geschrien hat, ich möchte doch, aber ich schaffe es nicht immer. Und das ist oft auch mein Schrei, ich möchte noch mehr vertrauen, aber ich schaffe es nicht immer. Und etwas dir gleich geht, möchte ich dich mitnehmen. Sagen, ja, dem Gott kann man vertrauen. Er hat sich in meinem Leben zumindest erwiesen, über 41 Jahre. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben, vermutlich kannst du das Gleiche auch sagen. Ja, wir dürfen ihm vertrauen. Ja, wir dürfen vor Gott zur Ruhe kommen. Nimm das Bild nochmal mit von dieser Kommandozentrale von einem Schiff. Und der alte Captain, der zu seinem Nachwuchs-Captain sagt, solange in der Kommandozentrale Ruhe ist, weiss ich, dass alles gut kommt. Und dann nimm das Bild auf dein Innenleben und sag, ich möchte die Ruhe auch in meinem Leben. Ich möchte den Frieden spüren und von Anfang dort, was vielleicht auch verloren gegangen ist, das Innenleben wieder zu ordnen. Dort, wo sich Gewohnheiten eingeschlichen haben, die nicht gut sind. Oder so eine Entfernung, dort, wo du die Gegenwart Gottes verloren hast. Oder was auch immer. Von dein Innenleben wieder anordnen. Damit du mit Sicherheit und mit Zuversicht die Aufgabe, die Berufung kannst wahrnehmen, die Gott dich hineingestellt hat.